nämlich aus einer Zeit, wo es den Menschen deutlich schlechter gegangen ist als uns heute. So dramatisch es noch ist, wenn jemand an Covid erkrankt, geschweige denn schwer erkrankt, aber trotz allem war diese Pandemie gemessen an Pandemien, die wir in unseren Breiten hatten. Ich erinnere nur an die große Pestepidemie in den frühen 1420er Jahren, wo schätzungsweise ein Drittel der Bevölkerung in unserer Gegend verstorben ist oder andere schwere Krankheiten, die Bedrohung des Lebens generell sehr viel größer war und sich die Frage stellt, warum haben die Menschen es dennoch geschafft, ein gutes Leben zu führen? Was waren so, wie das hier steht, Bausteine zum Glück? Und wir begeben uns somit auf eine Reise durch dieses europäische Mystik- und geistesgeschichtliche Management. Wie ist man mit Lebensstress umgegangen? Wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ich bin ja namentlich schon kurz vorgestellt worden. Mein Name ist Rainer Gipper. Ich arbeite seit etwas mehr als 20 Jahren in der Caritas. Davor war ich im Bereich der katholischen Erwachsenenbildung für so Grauzonen und Randbereiche moderner Glaubens- und Lebenswelten zuständig. Also alles, was es da gibt im Bereich von Sekten, Sondergemeinschaften, Okkultismus, Satanismus, Esoterik, also all diese Grauslichkeiten. In den 90er Jahren war ja Satanismus, Jugendsatanismus ein starkes Thema, ist inzwischen weitgehend verschwunden. Man könnte sagen, die Realität hat das abgelöst, die Pandemie, die Ukraine und so weiter. Und im Zuge dessen ist die Frage aufgetaucht im Zuge eines Vortrags zur Mitte der 90er Jahre, warum gehen denn so viele Menschen zu fernöstlichen Religionen, warum gibt es im fernen Osten so viel Gelassenheitsmystik und bei uns nicht? Und da ist natürlich jetzt für den gelernten Theologen die Antwort klar, das gibt es natürlich bei uns auch. Es ist nur möglicherweise im Zuge der Säkularisierung, möglicherweise auch aufgrund der Religionsmobilität, wie man das nennt, dazu gekommen, dass diese Aspekte zunehmend verschwunden sind. Ich denke, dass es sehr interessant ist, sich hier auf diese Entdeckungsreise zu begeben. Da ich noch nicht genug der Grauslichkeiten genannt habe, möchte ich zuerst mit heute beginnen, dann mache ich einen großen Schritt, fast 2000 Jahre zurück und dann nähern wir uns wieder an das Heute an. Wenn wir nach der heutigen Befindlichkeit der Menschen gehen, so scheinen es zwei Begriffe zu sein, die sehr maßgeblich bestimmend sind. Der eine Aspekt ist die Zerrissenheit, die innere Zerrissenheit, und das zweite ist das Wutbürgertum. Also wenn man die Menschen fragt, wie geht's dir, gibt es ganz viele, die sagen, na, ich bin eigentlich wütend auf die da oben, auf die Politik, auf die Reichen, auf den Bill Gates, auf den George Soros und so weiter. Das heißt, dieser Wutaspekt ist ein wesentlicher, und der zweite, deutlich länger auch philosophisch reflektiert, ist der Aspekt der Zerrissenheit. Warum Zerrissenheit? Wenn wir uns frühere Zeiten anschauen, und zwar durchgehend durch die gesamte Menschheitsgeschichte in Europa bis wahrscheinlich für die meisten Menschen in dem Beginn oder Mitte des 20. Jahrhunderts, für einige Intellektuelle zumindest bis ins 18. und 19. Jahrhundert, stellen wir fest, dass es eine große Form von Sicherheit gegeben hat. In sehr vielen Belangen. Und zwar etwa in Belangen des Lebensentwurfs. Es war ganz klar, wer ein Bauer war im 17. Jahrhundert, ist deswegen Bauer geworden, weil auch sein Vater Bauer war und hat gewusst, auch sein Sohn wird Bauer werden. Der König des 16. Jahrhunderts hat gewusst, der älteste Sohn wird auch König, der zweite General, der dritte Bischof oder Kardinal, je nachdem, in welcher Diözese man gewesen ist. Es hat keine berufliche Mobilität gegeben, es hat keine soziale Mobilität gegeben, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Also es gab natürlich schon im Spätmittelalter so einige Bankiersfamilien, wo Menschen aufgestiegen sind, aber im Wesentlichen war es relativ festgefügt, wo man hingehört hat, mit einer einzigen Ausnahme, nämlich im religiösen Bereich. Also das heißt, es hat der Kirche sehr wohl auch immer wieder etwa Päpste oder Bischöfe gegeben, die aus einfachen Verhältnissen gekommen sind. aber für den Großteil der Menschen war es sehr klar, es gibt keine großen sozialen Veränderungen. Der nächste Aspekt ist, es gab auch eine große Sicherheit im Bereich der weltanschaulichen Grundlegungen. Das heißt, das Leben war transzendent angelegt für den Großteil der Menschen bis ins 20. Jahrhundert. Was heißt das? Das lateinische Wort transcedere, also überschreiten, bedeutet, dass es für den Menschen klar war, es gibt mein Leben. Mein Leben als Mensch, das beginnt irgendwann einmal. Dann hat es einen kurzen physischen Teil, dann sterbe ich und die eigentliche Sinnerfüllung erfolgt danach. Und das war eine ganz wesentliche Grundlage für die Menschen bei allen Grauslichkeiten, die es gegeben hat. Also Religionskriege und fürchterliche Eskalationen, immer wieder auch Vertreterinnen, die da ausgeschert sind aus der ganzen Systematik. Vertreter vor allem, muss man sagen, Männer, die als eigentlich Vertreter einer friedlichen Religion auch Krieg geführt haben. Natürlich hat es das gegeben, aber die weltanschauliche Situation war gleich. Und das ist zerbrochen im 19. Jahrhundert. Und was damit zerbrochen ist, ist so etwas wie eine spirituelle Sicherheit. Jetzt habe ich ganz viel über Sicherheiten gesprochen. Man könnte zugleich auch sagen, das sind ja Unfreiheiten. Also wir haben hier die Münze Freiheit, die heißt auf der anderen Seite Unsicherheit. Oder wir haben in früheren Zeiten die Münze der Unfreiheit, aber das bedeutet eine große Sicherheit. Ich muss mir über viele Dinge keine Gedanken machen. Wer mit Kindern oder Enkeln zu tun hat und die schließen die Schule ab, machen Matura, und man fragt sich in der 7., 8. Klasse, na, was willst du mal beruflich tun? Kommt selten, ja, ich werde nach der Matura eine Woche Urlaub machen und dann bereite ich mich vor, weil im Herbst inskribiere ich dies oder jenes, sondern wer heute Matura macht, sagt dann, naja, ich werde dann ein Jahr chillen. Ja, also chillen heißt eine Weltreise machen, ich lasse mich von den Eltern irgendwie finanzieren, irgendwelche quer durch Kolumbien oder wo die Eltern halt viel Angst haben. Das ist nicht, weil die Jugendlichen heute fauler sind als früher, sondern weil die schiere Unmöglichkeit zu überblicken, welche Chancen habe ich denn, es möglich macht, eine leichte Entscheidung zu fällen. Als die Universität hier gegründet wurde, 1365, gab es 3, dann später 4 Studienrichtungen und ist gleich geblieben. Man hat sich überlegen können, mache ich Medizin oder Philosophie, Juristerei oder Theologie, das war es. Das ist dann immer weiter, immer mehr geworden. Es gibt heute wahrscheinlich niemanden, nicht einmal den Bildungsminister, der sagen könnte, welche Ausbildungsvorgänge gibt es in unserem Land. Das heißt, wir erleben ein totales Schwammigsein, eine derartige Freiheit, wo die umgekehrte Seite dieser Münze einfach zu einer Verunsicherung führt. Und was jetzt im spirituellen Bereich dazu kommt, ist eine spirituelle Grundverletzung. Also bei allen rigiden Vorgängen, die wir auf alle Fälle bis zum Ende des Mittelalters gehabt haben, für den Großteil der Menschen eben noch sehr, sehr viel, viel länger, war es so, dass der Mensch gewusst hat, ich bin von einem absolut Guten geschaffen, ich bin beschützt, behütet, aufgehoben. Und auch wenn mich die Menschen nicht erkennen, ist egal, es gibt ein Wesen, für die Menschen auch ein personales Gegenüber, auch mit gewissen Schwankungen übrigens, also diese Idee, Jesus ist mein Bruder oder Jesus geht mit im Leid und leidet mit, ist ein Aspekt, den wir heute stärker kultiviert haben. Das war in der europäischen Religionsgeschichte nicht immer so. Es gab diese Pantokrator-Zeiten, also wo diese totale Ferne Gottes von den Menschen auf sehr vielen Ebenen, auch übrigens in der Liturgie, stark gefeiert wurde. Im Hochmittelalter gab es zum Beispiel diese berühmten Lettner, also das heißt eine Trennwand zwischen dem Raum der Gläubigen und dem Altarraum. Das heißt, die Menschen haben in einer unverständlichen Sprache gehört, dahinter spricht jemand etwas und sie haben das nicht also weder verstanden, weil es in Latein war und nur wenige Leute Latein konnten, und sie haben es auch nicht gesehen, was dort gewesen ist. Die totale Ferne, also so diese hochmittelalterlichen Pantokrator-Darstellungen waren übrigens dann immer auch Zeiten, die sehr kriegerisch waren. Und wo der menschliche Aspekt Gottes gesehen wurde, war dieses Friedensstreben immer größer. Aber dadurch haben wir im Heute eine spirituelle Verletzung. Dadurch, dass das weggefallen ist für viele Menschen, es gibt dieses Göttliche gegenüber, und ich strebe jetzt danach, Paul Michael Zulehner hat das als die angestrengte Diesseitigkeit bezeichnet, ich strebe jetzt danach, die Sinnerfüllung im Hier und im Jetzt zu gewinnen. Das heißt, mein Leben hat die eigentliche Erfüllung nicht erst im transzendenten Bereich danach. Also ich lebe nicht hier jetzt 25 oder 30 Jahre, also bis Ende des 19. Jahrhunderts war die durchschnittliche Lebenserwartung Mitte 30 in etwa. Es gab Ältere, sehr viele Ältere, wir werden noch einige Beispiele hören. Und wenn man einmal die Pubertät erreicht gehabt hat, war sogar die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass man 40 werden konnte. Aber im Wesentlichen hat man sein Leben angelegt gehabt in früheren Zeiten noch mal sehr viel kürzer, noch bei den Merowingern, also das heißt den politischen Vorvätern der Karolinger, also am Ende der Antike, am Beginn des Mittelalters. Da gab es zum Beispiel bei den Merowingern gar keine Rechtsvorschriften für Männer über 25, weil es offensichtlich so wenig gegeben hat, dass man gesagt hat, also die schwimmen da irgendwie im gesamten System mit. Ja, also die also die ganzen Mordbestimmungen, da gibt es viele für Frauen, also man konnte sich da freikaufen und da sind viele von diesen Rechtsvorschriften erhalten, für Männer gibt es kaum welche. Also wir können davon ausgehen, dass offensichtlich dieses Leben kurz, beschwerlich und bedrohlich gewesen ist, aber eben transzendent angelegt. Das ist weggefallen und jetzt sage ich aber, ich suche die Erfüllung im Hier und im Jetzt. Etwa indem ich wunderbare Urlaube mache, indem ich nicht wie meine Großeltern 40 Jahre lang nach Luns am See fahre und die haben jedes Jahr gewusst, dass sie nächstes Jahr am Montag gehen sie auf den Berg und am Dienstag auf den Berg. Das war vollkommen klar. Wir müssen heute eben einmal nach Thailand und dann nach Namibia und im Jahr drauf nach Australien. Und es muss gut gefüllt sein. Dazwischen ein paar Kreuzfahrten ist momentan schwierig, aber das wird wieder kommen. Das heißt, wir suchen, jetzt wieder Paul Michael Zulehner, in dieser angestrengten Diesseitigkeit die Sinnerfüllung unseres Lebens im Hier und Jetzt. Und deswegen reichen auch in vielen Kulturen und auch zu früheren Zeiten haben den Menschen 30 Jahre gereicht für ein sinnerfülltes Leben und wir bringen heute in 90 Jahren nicht mehr das unter, was wir eigentlich erhoffen, alles unterzubringen. Und wir erwarten daher auch von unserem Personal gegenüber, das heißt von den persönlichen Beziehungen, die wir haben, idealerweise von Liebesbeziehungen, dass wir total erkannt werden. Und dann kommen wir aber drauf, das funktioniert nicht. Also selbst in guten Beziehungen ist es so, dass es dieses totale Erkanntsein, wer bin ich denn eigentlich, also diese tiefe Sehnsucht, nicht erfüllt wird. Und das ist daher letztlich eine spirituelle Verletzung, weil unser Streben von einem Gegenüber, von einem liebenden Gegenüber erkannt zu werden, genau genommen eine nicht erreichbare Erwartung ist. Eben, das hat etwas mit Transzendenz zu tun. Wie Transzendenz generell unser Leben durchzieht. Also wir können gedanklich uns, wie ich es jetzt ein paar Mal gemacht habe, in frühere Zeiten zurückversetzen. Nicht nur im eigenen Leben, sondern wir können das überschreiten, wir können in Zukunft denken, wir können uns personal überschreiten. Also wenn man verliebt ist, denkt man die eigentlichen Entscheidungen vom anderen her. Das heißt, ich fälle die Entscheidungen so, wie würden diese Entscheidungen für das Gegenüber gut ankommen. Also wir können uns zeitlich, wir können uns personal, wir können uns räumlich, also in ganz vielen Dimensionen transzendieren. Und soweit wir wissen, sind wir als Menschen die Einzigen, die das können. Also wir können uns hineinversetzen in große Denkerinnen und Denker früherer Zeiten. Und auch wenn man sagt, naja, das können Elefanten auch irgendwie, die begleiten sich beim Sterben. Ja, da gibt es gewisse Rituale. Oder auch bei anderen Tieren, sozialen Zusammenhalt bei Ameisen. Aber auch im größten Ameisenhaufen werden sie kaum Gedenksteine für große philosophische Ameisen früherer Zeiten finden. Also das heißt, dieses Transzendieren geistig, transzendieren, scheint eine menschliche Besonderheit zu sein. dieser Verlust dieser Geborgenheit und Heilsgewissheit, und das ist ganz wesentlich, es handelt sich hier nicht um eine Art Versicherung. Versicherungen sind erst aufgekommen, als die Unsicherheit größer geworden ist. Bis zu grotesken Versicherungen. Ich vermute, fast alle von uns hier werden eine Lebensversicherung haben, wiewohl wir, wenn wir auf den Zentralfriedhof gehen, wissen, das könnte heikel werden. Ja, also möglicherweise, wir nennen es zwar Lebensversicherung, wir wissen, es gibt keine Lebensversicherung. Früher haben die Menschen in der Heilsgewissheit gelebt. Sie haben, man könnte hier viele Bezüge aus dem Bewusstsein der Menschen hernehmen, etwa diesen berühmten Psalm 139, dieser Satz, du umgibst mich von allen Seiten und legst deine Hand auf mich. Das ist ein ganz zentraler Gedanke, der etwa das Stundengebet durchzieht, der für viele Menschen so ein Bewusstsein da war in all ihrer Ungewissheit. Und wodurch wird das ersetzt? Ganz wesentlich durch Aspekte wie Leistung, Erfolgsmessung, und das führt dann auch zur Angst vor dem Versagen. Und zwar, das ist also ganz, ganz interessant, je stärker Menschen entpersonalisiert werden, indem sie zu Maschinen gemacht werden, und überlegen wir, wie viele Bezugspunkte zu unserem Leben, die maschinengleich sind, gibt es. Man spricht von, die Festplatte ist leer, oder jetzt immer wieder am Ende der Pandemie, die Akkus sind leer. Es sind so technische Bezüge. Je stärker diese technischen Bezüge werden, desto stärker ist der Druck auch auf die Menschen. Also das kommt nicht von ungefähr, dass viele Kinder und Jugendliche, deren primärer, allein von ihrer Lebensentwicklung her, und das ist bei uns allen so gewesen, im Alter zwischen, also so in diesen Pubertätsjahren, so tragisch das ist, sind es plötzlich nicht mehr die Eltern, die primäre personale Bezugsperson sind, sondern es ist diese sogenannte Peer Group, die Gruppe der Gleichaltrigen. Also ab da wird es ja dann heikel. Ja? Solange sie in den Kindergarten gehen, ist das nicht das Problem. Also sie kommen sicherlich immer wieder zurück. Plötzlich ist dann ein Schulkollege, eine Freundin, ein Freund wichtiger, und diese Gruppe der Gleichaltrigen wird immer bedeutender, und wenn man den Jugendlichen das wegnimmt, und das ist, was wir jetzt festgestellt haben bei der Pandemie, führt das dazu, dass sie zurückgeworfen werden auf ein, ich sitze jeden Tag stundenlang vor dem Computerkastel, habe meine Zoom-Konferenzen mit der Klasse, aber es fehlt mir dieser eigentliche, für uns ganz zentrale Bezugspunkt. Ich bin auch froh, dass ich wieder hier stehen kann und sehe, sie sind doch alle dreidimensional nach der Zeit dieser vielen Zoom-Vorträge, wo man angeschaut wird von 25 kleinen Bildern und sich denkt, um Gottes Willen, lauter Computeraugen schauen mich an. Und wir haben, und das ist eine bedeutsame Entwicklung, wir haben noch einen Sprung weiter gemacht. Wir sind Produkte und Produzenten, Produzentinnen der Ökonomisierung geworden. Das heißt, das, was wir im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert so diese Frage haben und sein, die dann ja viel diskutiert wurde, wir haben definitiv in unserer Gesellschaft das Haben an die Stelle des Seins gesetzt. Also wichtig ist, wer viel hat. Nicht wer viel ist. Es gibt geistigen Reichtum, der nicht so viel zählt wie materieller Reichtum. Die Tendenzen gab es natürlich auch immer, aber diese totale Ökonomisierung ist ganz zentral. Und wir haben das in ganz vielen Bezugspunkten. Also warum zählen manche Menschen deutlich mehr als andere? Hat einmal vor Jahren mit dem Rupert Neudeck, ist ein großer Gründer von Sozialorganisationen in Deutschland gewesen, eine Podiumsdiskussion in Köln, und der hat erzählt ein Beispiel, zwei seiner Krankenschwestern waren in Somalia unterwegs und ihr Jeep ist auf eine Tellermine aufgefahren, also so eine im Boden vergrabene, wo das Auto explodiert ist, und die konnten noch anrufen, beide schwer verletzt, und man hat einen Hubschrauber geschickt. Eine dieser Krankenschwestern war eine weiße Frau, die andere eine schwarze Frau. Man hat die weiße Frau eingeladen, ist weggeflogen, und dann beim Fliegen haben die dann noch angerufen und haben gesagt, da liegt noch jemand, sollen wir die auch mitnehmen? Das heißt, der wesentliche Unterschied, wie man uns sieht, ist möglicherweise der Reisepass, ist möglicherweise die Hautfarbe, ist möglicherweise aber dieses Zugehören zu einer reichen Schicht, und hier wird ganz anders gewichtet. Jetzt kann man viel darüber diskutieren, aber es gibt große Unterschiede zwischen den Menschen, die ertrinken im Mittelmeer und aus Afrika kommen, und den Menschen, die aus der Ukraine kommen. Das heißt, wir haben hier tatsächlich andere Bewertungskriterien als rein den Faktor Mensch. Das alles führt zu einer großen Sehnsucht nach einer heilen Welt, in dem, was Jürgen Habermas genannt hat, die neue Unübersichtlichkeit. Was meine ich damit? Ich habe das in einem anderen Zusammenhang hier schon einmal ausgeführt. Sie können übrigens, ich kann Ihnen die Präsentation nachher schicken, also löblich, wer mitschreibt oder fotografiert, Sie können das gerne machen, aber ich kann es Ihnen schicken und Sie können es gerne verteilen, also wer es haben möchte. Jürgen Habermas spricht von der neuen Unübersichtlichkeit. Was meint er damit? Also genau das, was ich zuerst ausgeführt habe. Wir erleben, es ist alles volatil. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, wir können sie übrigens nutzen, wir sind damit eine ganz kleine Gruppe auch auf unserem Globus. Also es gibt nicht viele Menschen, die diese Möglichkeiten haben, braucht nur nach Russland schauen, letztlich natürlich in die Kriegsgebiete, aber auch in Großteil der Länder dieser Welt, China und so weiter, also diese Möglichkeiten, sich so zu entfalten, sind Besonderheiten der europäischen und nordamerikanischen Kulturen, mit ein paar Ausnahmen, Japan und so weiter. Aber im Wesentlichen ist es im Wesentlichen begrenzt auf diese beiden Kontinente. Und Habermas sagt jetzt, dass diese neue Unübersichtlichkeit, die für ihn übrigens schon in den 70er Jahren begonnen hat, zu einem ganz wesentlichen Paradigmenwechsel führt. Er spricht hier vom Ende der Expertenhörigkeit, vom Ende sehr vieler Sicherheiten. Bei den Experten meint er einfach, früher hat es am Ort 3, 4 Experten gegeben. Das war der Pfarrer, das war der Arzt, das war eventuell der Bürgermeister, vielleicht der Apotheker, also ein paar so, übrigens meistens Männer, die, wo man gesagt hat, wenn ich was habe, dann gehe ich dorthin und frage. Und die waren, das waren absolute Experten. Und er sagt, diese Expertenhörigkeit gibt es nicht mehr. Der führt das über viele Bereiche aus, mit der Technik und so weiter. Also wenn vor 100 Jahren ein Techniker gesagt hat, wir bauen da eine Brücke drüber, über die Donau, wir regulieren die Donau und damit wird es also keine Überschwemmungen mehr geben, oder wir legen in den Sumpf trocken und damit gibt es in Italien keine Malaria mehr. In der heutigen Befindlichkeit wäre es nicht mehr möglich, die Donau zu regulieren. Also wenn der Experte sagt, wir führen die in einem Flussbett und wir bauen da eine Brücke, gibt es sofort eine Gruppe von Menschen, die sagt, Moment einmal, hier gibt es sicherlich keine Brücke drüber, weil da lebt dieser, was weiß ich, was Frosch, und da drüben wird der Dachs vertrieben und eben ein Krokodil oder keine Ahnung. Wir hätten in der heutigen Befindlichkeit, würde es wahrscheinlich keine Gurtenpflicht und keine Kindersitze geben und was auch immer. Also sehr viel von den Dingen, die man früher beschlossen hat. Warum? Weil Habermas sagt, aufgrund dieser totalen Unübersichtlichkeit ist es ja nicht nur so, dass wir nicht wissen, wo können wir uns anhalten, sondern wir sind sogar verurteilt dazu, selbst unsere Urteile zu fällen. Also ein praktisches und sehr griffiges Beispiel ist, wenn Ihre Großeltern zum Arzt gegangen sind, dann hat er festgestellt, sie haben dies oder jenes in den 20er, 30er Jahren, also in einer Zeit, wo man sich denkt, um Gottes Willen, ich brauche nur die Zahnarztinstrumente anschauen und bin froh, dass ich im Jahr 2021 lebe. Dann ist man zum Apotheker gegangen, hat das Medikament, das man verschrieben bekommen hat, sich abgeholt und hat es genommen, so wie der Onkel Doktor draufgeschrieben hat. 3-mal täglich, 1, 7 Tage lang. Wenn Sie heute zum Arzt gehen, der Beginn der Geschichte ist gleich, der verschreibt auch was, Sie wissen aber schon, was Sie haben, weil Sie haben es vorher bei Dr. Google erfragt. Sie konfrontieren ihn damit, der denkt sich, na, um Gottes Willen, das kann es nicht sein, weil eine Krankheit besteht aus 20 verschiedenen Symptomen, auch wenn Google meint, das ist diese oder jene Krankheit, aber es ist Ihnen egal, Sie lassen sich nicht von Ihrer Meinung abbringen, der Arzt verschreibt Ihnen was, Sie gehen zum Apotheker, holen sich das und als erstes packen Sie nicht das Medikament aus, sondern Beipacktext, genau. Dann lesen Sie den Beipacktext und da stehen ja lauter Grauslichkeiten drinnen. Also die Niere bläht sich auf, die Leber schrumpft, das Blut wird dünn, wie auch immer. Dann denken Sie sich, naja, zweite Meinung ist doch gut. Sie gehen zu einem anderen Arzt, konfrontieren den, Sie gehen zu einem dritten Arzt. Kein Wunder, dass wir gleich viele Kassenmedizinerinnen und Mediziner haben, wie vor 30 Jahren, ungefähr 10.000, aber insgesamt etwa 70.000 Ärztinnen und Ärzte. Das heißt also 6-mal so viel, wo man das Geld gut unterbringen kann. Und dann holen Sie sich 4 oder 5 Urteile. Am Schluss sagen Sie, wer weiß, bin mir dann nicht sicher, Sie lassen das vielleicht auspendeln, fragen eine Geistheilerin oder rufen die Tante an, weil der Onkel ist einem Medikament zugrunde gegangen. Auch dann sind Sie noch nicht klug. Was machen Sie am Schluss? Sie entscheiden selbst, wie setze ich dieses Medikament ein? Naja, 3-mal täglich 1 ist zu viel, 2 reicht auch. Wir wissen, es ist alles überdosiert. 7 Tage muss nicht sein. Ich trinke ja eh meinen Kräutertee. Ich verkürze auf 5-mal. Also 5 Tage täglich 2. Was jetzt so grotesk klingt, und ich merke irgendwie an der Resonanz, das kommt Ihnen bekannt vor, führt natürlich dazu, dass ich in allen Bereichen, wo ich früher Sicherheit hatte, eben mit dieser Unübersichtlichkeit konfrontiert bin. Das heißt, ich muss mir selber in allen Belangen des Lebens plötzlich Expertin oder Experte sein. Es ist also zu einer Entzauberung der Autoritäten gekommen, zu einer Entzauberung der Technik gekommen, also bis vom Beginn der Aufklärung oder wahrscheinlich sogar vom Beginn des Mittelalters, könnte man sagen, wo der Mensch aufgebrochen ist zu sagen, jetzt nehme ich mein Schicksal selbst in die Hand. Bis ins 20. Jahrhundert sind wir davon ausgegangen, unsere Vorfahren davon ausgegangen, jetzt werden wir mit Wissenschaft und Technik alle Probleme in den Griff bekommen. Dann baut man ein Schiff, das heißt Titanic, benannt nach den Titanen der griechischen Sagen. Wie wir alle wissen, ein unsinkbares Schiff. Das hat es immerhin 4 Tage lang, hat es so funktioniert, unsinkbar. Das heißt, wir haben eine Entzauberung der Technik, wir haben auch die Entzauberung der Transzendenz. Also wenn früher der Pfarrer gesagt hat, ich taufe dich katholisch, hat der Pfarrer auch gewusst, der wird bei meinem Nachfolger auch katholisch begraben werden. Das heißt, das, was man heute als Religionsmobilität bezeichnet, jemand wird katholisch getauft, tritt dann aus, entdeckt den Buddhismus und den Hinduismus, baut sich so selbst ein bisschen eine synkretistische Religion, dann gibt es eine atheistische Phase, am Schluss kehrt man dann wieder zu irgendetwas zurück. Diese Religionsmobilität ist eine Entwicklung des 20. Jahrhunderts im Westen und wird in Österreich wird ja immer alles nicht so heiß gegessen wie gekocht. Also der Österreich gibt ja für jedes Land eine Untersuchung, wo kann ich am besten beten. Für Österreich ist das welcher Ort, wissen Sie das? Mariazell ist gut, aber Wald hat jemand gesagt. Ja. Also Mariazell ist sehr klassisch gedacht. Ja. Da gibt es auch einen, also wenn man da über den Annaberg fährt, gibt es eine Menge, dann Wälder. Es ist tatsächlich der Wald. Ja. Also der Mensch in Österreich, der ihn selber immer fragt, wo kann ich am besten beten, sagt die Mehrheit im Wald. Und das hat auch was für sich. Ja. Aber wir sind nicht ganz konsequent. Also das heißt, wenn es an Sterben geht, lassen wir uns dann doch lieber vom Pfarrer eingraben und nicht vom Förster. Aber die Tendenz ist also relativ klar, es gibt einfach diese Ungleichheit. Ich muss mir sogar in religiösen Fragen, ich muss mir in Frage der Werte, muss ich mir selber ständig Rechenschaft ablegen, warum tue ich denn das? Wenn Sie sich einsetzen für Menschen am Rand der Gesellschaft in einem pfarrlichen Caritaskreis zum Beispiel, dann wird es Leute geben, die sagen, warum machst du das? Du bist in Pension, du kannst doch am Tennisplatz gehen. Ja? Der am Tennisplatz geht, der hört dann ständig, ne, aber da gibt es schon andere, die setzen sich für Menschen ein, die sind in der Flüchtlingshilfe aktiv, die machen bei einem Lerncafé mit und so weiter. Das heißt, wir müssen uns permanent Rechenschaft abgeben. Wir sind auch in vielen Lebensvollzügen beschämt. Ja, wenn Sie sagen, ich werde ein Flugzeug besteigen. Ja, gibt es ja viele, die sagen, oh, Flugzeug, fahr doch mit dem Zug oder das macht man doch nicht mehr. Wenn Sie mit dem Zug fahren, sagt jemand, bist du blöd, dass du mit dem Zug fährst, flieg doch lieber mit dem Flugzeug, ist viel einfacher. Das heißt, wir haben schon bei banalsten Dingen, ob es der Autokauf ist, wie auch immer, wir Es wird alles hinterfragt, es ist alles unsicher. Und dann kommt noch die gesamte Geschichte mit den Nachrichten. Ja, Sie können jeden beliebigen Tag hernehmen und ich kann Ihnen versichern, die Zahl der Katastrophen, der unangenehmen Dinge, die auch Ihr Leben erschüttern können, ja, wenn ich da schaue, das sind Beispiele von Dürre, von die ganzen Impfthematiken, Atomkraftwerke sind wieder ein bisschen ruhiger geworden, weil wir andere Katastrophen im Vordergrund haben. Das heißt, es ist ein fürchterlicher Druck, der da ist. Wie haben das die Menschen früher geschafft? Ich habe ja am Anfang gesagt, das mag alles grauslich klingen. Es ist vor allem deswegen grauslich, weil wir das alles erfahren. Ein Mensch im 15. Jahrhundert in Europa hat nicht gewusst, dass es Afghanistan gibt. Wenn heute auf einem afghanischen Markt eine Bombe hochgeht, haben wir das, also Breaking News, wahrscheinlich, wenn Sie das eingestellt haben, 10 Minuten später Bombe irgendwo. Wenn irgendein berühmter Schauspieler stirbt, von dem ich früher nicht mehr gewusst habe, dass er lebt, habe ich das sofort. Das heißt, wir werden bombardiert mit diesen ganzen Informationen. Viele Menschen sagen dann, ich will mir das nicht mehr antun. Ich schaue mir keine Nachrichten mehr an. Ich muss einen inneren Frieden halten. Und dann sind wir, und das ist der Schritt in die europäische Geistesgeschichte, jemand, den wir ganz gern reklamieren als Österreicher, war er natürlich nicht, aber er hat ein paar Monate hier gelebt. Das ist Marco Aurel, dieser große, in der stoischen Tradition stehende Kaiser, großer Philosoph, der gesagt hat, beschäftigt euch doch nicht nur ständig mit diesen negativen Dingen. Das hat es damals auch gegeben. Ja, also die immer schon gewusst haben, es ist alles schlecht, das hat es immer gegeben. Und er sagt, letztlich das, womit du dich gedanklich beschäftigst, ja, geht von der denkenden Oberfläche in dein tiefes Inneres. Die Seele nimmt die Farbe deiner Gedanken an. Und da geht es jetzt nicht um ein primitives, positives Denken, sondern es geht wahrscheinlich eher um das, was moderne Psychologen als Reframing bezeichnen. Das heißt, ich kann Dinge so oder so betrachten und sie sind trotzdem richtig. Also ein Beispiel, Sie gehen in Pension. Und bekommen, so sie nicht Beamte oder Beamter war, eine nette Abfertigung. Da sagen sie, ich wollte immer schon eine Weltreise machen. Gleichzeitig mit ihrer Partnerin, mit dem Partner, 2 Abfertigungen, da kann man schon eine nette Weltreise machen. Und dann fahren sie halt irgendwo nach Peru und was weiß ich wohin, machen tausende Fotos und beim Heimfliegen schauen sie sich die an, großartig, und das wollten wir schon immer machen. Und schlussendlich kommen sie dann nach Hause und sie haben noch mit so einem Fotoapparat, also nicht mit Filmen fotografiert, sondern also wo so ein Chip drinnen ist, auf den muss man gut aufpassen. Daher nehmen sie den raus, sicher ist sicher, und legen ihn auf irgendeiner Kommode daheim, und dann müssen sie irgendwas machen. Und wie sie wieder heimkommen, sagt ihre Frau, du übrigens, ich habe diesen Chip gefunden, damit er nicht verloren geht, habe ich ihn mit einem Magneten an die Kühlschranktür geheftet. Sie wissen, Magnet und Chip ist schlecht, alle Fotos sind weg. Klassische Reaktion, sie sagen, bist du wahnsinnig, ich habe schon immer gewusst und wie deine Mutter und also all diese Dinge, die man schon immer sagen wollte, die sich aufgestaut haben in der gesamten Zeit bis zum Kassieren der Abfertigung. Oder sie können sagen, jetzt sind alle Fotos wirklich sehr großartig, wir müssen noch einmal fahren. Ja? Das heißt, ich kann die Wirklichkeit tatsächlich sehr unterschiedlich sehen und ich kann das kultivieren, ohne zu sagen, dass die Sache schlecht ist. Also es geht hier nicht darum, und das ist bei Marco Aurel auch ganz wesentlich, ich meine, der hat ja einen sehr missratenen Sohn gehabt. Die Prognose war auch nicht gut. Und wie die Geschichte gezeigt hat, ist es tatsächlich auch nicht besser geworden. Aber dieser Ansatz, dass er sagt, wir selber haben die Möglichkeit, den inneren Haushalt gut zu strukturieren und das gut sauber zu halten. Ein großer Schritt weiter, wir haben jetzt sehr viel über Leid gehört. Wie ist denn die christliche Mystik dann mit diesen Leitaspekten umgegangen? 3 Punkte dazu. Das erste ist, sich vom Selbstmitleid zu befreien. ganz große Gefahr heute, es kümmert sich eh keiner um mich, daher bin ich selbstmitleidig. Also ich lasse meine Badewanne, meine seelische mit Selbstmitleid ein und dann bleibe ich dort drin, dann tauche ich dort ein und bleibe dort stundenlang. Das mag schon auch gut sein, auf die Dauer ist es einfach nicht gut. Das heißt, in der Mystik geht es darum, zu sagen, wie kann ich den Leid aushalten? Das soll nicht verschleiern, dass es Leitsituationen gibt, die tatsächlich fürchterlich sind. Es gibt Leitsituationen, an denen man auch zerbrechen kann. Auch das ist überhaupt keine Thematik und es gibt Leitsituationen, Stichwort Viktor Frankl, trotzdem Ja zum Leben sagen, wo man sagen muss, grandios, was da für Menschen geschildert werden, also Frankl zu lesen, ist wirklich eine sehr, sehr befreiende Sache, auch weil er diesen Überstieg von der christlichen Mystik zu einem säkularen Verständnis gut geschafft. Also er verwendet ja ein Vokabular, das auch für Menschen, die nicht mehr oder nicht beheimatet sind, im christlichen Denken gut verwendbar ist. Und da gibt es ja unglaubliche Geschichten, wie Leute ihr Schicksal kultivieren. Und da kann man sagen, das ist großartig, man kann davon auch etwas lernen, das soll aber nicht dazu führen, dass jemand, der das unter Anführungszeichen nicht schafft, es geht ja überhaupt nicht um Schaffen, dass das eine Schwäche ist. Also, aber es ist etwas, das man tatsächlich kultivieren kann, Leid auszuhalten. Und der zweite Schritt ist, im Leid eine Sensibilität für das Leid der anderen zu finden. Das heißt, wir leben ja in vielen unserer Hilfsprojekte, da kommen Menschen, die sagen, jetzt habe ich 30 Jahre lang was Sinnloses gearbeitet, ich möchte jetzt endlich was Sinnvolles tun. Und die Sinnstiftung erfahren wir in dem Zugehen auf das Gegenüber. Also dieses Personaldialogische ist für uns Menschen ganz, ganz wichtig. Es gibt einige wenige, die einsam leben können, die eremitisch leben können, und viele, die dazu verurteilt sind und an dieser Du-Losigkeit, also an dieser Beziehungslosigkeit massiv leiden. Aber dieses Leid macht sensibel oder kann sensibel machen für das Leid der Nächsten oder des Nächsten. Und schließlich wirft uns das Leid auf uns selbst zurück. Die erste Autobiografie in Europa, Aurelius Augustinus in seinen Bekenntnissen, wo er zwei nahe Todesfälle schildert, die jeweils zu einem Hinterfragen der eigenen Existenz führen. Das ist ja hochinteressant. Da stirbt jemand anderer und ich frage, was ist mit meinem Leben jetzt? Was ist mein Leben noch wert? Wo finde ich jetzt noch einen Sinn? Das heißt, wir hinterfragen uns im Leid selbst. Und hier sagt die Mystik, das ist eine ganz große Chance, weg von der Ablenkung. Und die hat es offensichtlich damals auch gegeben, auch in Zeiten, wo es keinen Fernseher gegeben hat. Johannes Cassianus, zu dem ich da noch etwas sagen werde, so ein großer Biograf verschiedener Mystiker, der sogenannten Wüstenväter, die übrigens nicht so heißen, weil sie Wüsteväter waren, sondern weil sie die Väter in der Wüste waren, der skizziert auch so gescheiterte Mönche. Also der entscheidet sich irgendwann Eremit zu werden. Hat ein tolles gesellschaftliches Ansehen. Die Leute sagen großartig, der ist Eremit. Ja. Und dann sagt er, kommt er zu so einem hin. Ja. Der steht in der Früh irgendwie auf, dann macht er geschwind seine Gebetszeit. Dann schaut er, ob draußen irgendwer vorbeigeht. Er weiß, irgendwann wird ihm das Essen geliefert. Dann wird er schon wieder unruhig. Hat keine Uhr, hat auch keinen Fernseher, rennt im Kreis. Also der schildert das, wo man sich wirklich denkt, naja, das ist ja 20. Jahrhundert. Ja. Das hat also früher auch nicht bei allen funktioniert, aber es hat jene gegeben, die gesagt haben, ich beschäftige mich mit mir selbst. Also sich selbst aushalten zu lernen, dazu kommen wir noch, ist eine wesentliche Voraussetzung auch für ein geglücktes Leben, so schwer das sein mag, aber es gibt da noch einen wichtigen Hinweis, wie das gelingen kann. Und schließlich stand das Leid auch am Anfang sehr vieler großer Kunstwerke. Was sind jetzt die Bausteine, die man hier bei den Mystikerinnen und Mystikern herausdestillieren kann? Der erste und ganz wesentliche, und das ist fast eine Kampfansage an das Lebensgefühl des 20. und 21. Jahrhunderts, das Glück ist nicht machbar. Das heißt, sparen Sie sich den Lottoschein. Ja, ganz großer Gewinn für heute. Ab jetzt sparen Sie jede Woche, ich weiß nicht, das kostet 3,60, 2,80, was auch immer. Wir sind ja davon überzeugt, wenn ich im Lotto spiele und gewinne oder überhaupt bei den Euro-Millionen, dann geht es mir super. Aus der Glücksforschung wissen wir, das ist nicht so. Es gibt eine sehr, sehr interessante Untersuchung. Man hat Menschen 3 Jahre nach dem jeweiligen Ereignis gefragt, ob sie glücklicher sind als vorher. Und zwar Menschen, die im Lotto gewonnen haben und gleich viele Menschen, die einen schweren Unfall hatten und danach eine bleibende Behinderung davongetragen haben, Querschnittlähmung oder Gliedmaßen verloren. Und bei beiden Gruppen war das Glücksempfinden nicht markant anders als davor. Nicht markant deswegen, weil die Lottogewinner eine Spur unglücklicher waren als vorher. Großartige Erkenntnis, also wird die einen oder den anderen hier geben, die noch nicht im Lotto gewonnen haben, also sie sind glücklicher, also zum Glück ist ihnen das erspart geblieben. Das ist der erste Aspekt. Der zweite ganz wesentliche Aspekt ist, wir müssen unabhängig werden vom Vergleich mit anderen. Ich habe nur ein Beispiel genommen, auf Insta, also man ist ja auf Insta, ich weiß nicht, Sie sind älter, also Sie werden auch auf Facebook sein, aber wenn man modern ist, ist man auf Insta, und da haben Sie dann diese Hochzeitsgeschichten, Instagram und Co. haben eben die Hochzeiten verändert und dann steht hier unten, die eigene Feier muss besser sein als die der anderen. Also wenn ich bei einer Hochzeit einer Freundin bin und das Jahr darauf heirate ich, dann, das muss nochmal größer sein. Also ich plane nicht nur 1 Jahr vorher, sondern 2 Jahre vorher und das muss also rundum alles großartig passen. Und hier sagt die Mystik, das ist schlecht. Der Vergleich mit anderen macht uns immer unglücklich, denn es gibt immer jemanden, der es nochmal besser kann. Das heißt, frei werden vom Vergleich mit den anderen. Dritter Aspekt, ein ganz wesentlicher Glück ist Talent zum Schicksal. Was heißt das? Wenn wir heute Glück hören, dann gehen wir davon aus, Fortuna hat ihr Füllhorn über uns ausgeschüttet. Ja, also ich gehe da hinaus und auf der Straße liegt ein Bündel 100-Euro-Noten. Oder ich gewinne, also ich kann nicht im Lotto gewinnen, wenn ich spiele, aber ich sage, meine Schwiegereltern spielen im Lotto und sagen, in meinem fortgeschrittenen Alter brauche ich das nicht mehr, ich schenke es euch, also bringe meiner Frau, aber da, wir haben so eine gute Beziehung, dass ich da auch Nutznießer wäre. Da sagt die Mystik, nein, das Glück ist jetzt nicht Glück im Sinn von Fortuna, also es geschieht ein glückliches Ereignis, sondern Glück ist in der Mystik so etwas wie Glückseligkeit. Das heißt, ich erlebe mein Leben im Alltag in all diesen kleinen Dingen als sinnstiftendes Glück machend. Gibt es da noch einige Aspekte, die das befördern können. Also wir gehen heute hinaus und denken uns, wie großartig ist dieser Frühling. Es ist ein wolkenloser Himmel, es ist eine wunderbare Natur, sogar hier hört man, kann man Vögel hören. Ich war etwas zu früh da und habe mich da ins Stieglers gesetzt und was da an Natur mitten in der Stadt möglich ist, also wie die Schotten daher, also wissen es waren Iren, aber wie die dahergekommen sind, war das alles Natur, aber sie haben sich da ein Stückchen bewahrt. Das heißt, Glück ist Talent zum Schicksal. Also das, was uns widerfährt, darin auch das Schöne zu sehen. Das heißt, dass es auch schlechte Tage geben kann. Aber in der Mystik sagen sie auch, selbst an einem schlechten Tag kann ich am Abend Revue passieren lassen, was war da gut. Und dieses Talent, das kann man auch kultivieren, wie jedes Talent. Also wenn Sie musikalisch begabt sind, können Sie sagen, ich mache was draus oder ich mache nichts draus. Die Talente-Geschichte aus der Bibel ist Ihnen bekannt. Das heißt, letztlich geht es darum, dieses Talent zu kultivieren. Und schließlich ist Glück bei sich sein. Jetzt werden Sie sich denken, um Gottes Willen, ja, ich halte mir nicht aus. Ja, also ich bin ja so, schon meine Eltern haben mir erklärt, ich kann nichts an die Lehrer, um Gottes Willen, mach nie was mit Mathematik oder wie auch immer, wie das beim Einstein war, wo sie gesagt haben, wir lassen dich zwar durch bei der Schule, aber bitte sag nie, dass ich dein Mathematiklehrer war, berichtet er ja einmal. Das heißt, wir erleben eine Herabwürdigung, Herabsetzung immer wieder. Für den mittelalterlichen Menschen, vor allem für den Mystiker, war es ganz wesentlich, dass er gesagt hat, bei all meiner Begrenztheit, die hat man übrigens Armut im Geiste genannt, das heißt das Bewusstsein, dass ich ein erdhaftiges Wesen bin, dass ich ein erlösungsbedürftiges Wesen bin, also bei all meiner Endlichkeit und Begrenztheit und Schwäche, ist es großartig, was ich für ein Wunder bin. Ja, ich bin ein, es gibt ein höheres Wesen, das heißt, es gibt hinter meinem Dasein ein Sein, das hat mich ins Dasein gesetzt und das hat gesagt, du bist wunderbar. Und vor dem Hintergrund hält man sich schon ein Stück besser aus. Es geht hier nicht um alle Eigenschaften, es geht geschweige denn um unsere schlechten Eigenschaften. Es geht nicht um das, was wir, wie wir es tun, sondern dass wir sind. Das ist etwas Großartiges. Es wäre ewig schade um jede einzelne Person hier, wenn es sie nicht gäbe. Und das, sich das zu vergegenwärtigen, diesen bedeutsamen Aspekt christlicher Mystik. Was sind jetzt die Haltungen auf diesem Weg zum Glück? Die erste Haltung ist, die Mystik hat immer gesagt, das ist ein offener Weg für alle. Also ein exoterischer im Gegensatz zu einem esoterischen. Das heißt, ich brauche keine Maßnahmen zu setzen, keine Praktiken auszuüben, ich brauche kein Amulett, ich brauche nicht gewisse Rituale, sondern ich bin ansatzlos geliebt. Das ist übrigens der ganz zentrale Grund, warum viele Menschen aus der mystischen Tradition massive Schwierigkeiten mit der Amtskirche gehabt haben. Also heute ist man ganz froh, dass es sie alle gibt. Aber all die Menschen mit dem mystischen Ansatz, ob das Meister Eckhart war, ob das diese großen Frauen wie Hildegard von Bingen oder Katharina von Siena gewesen sind, auch der Franz von Assisi, der wahrscheinlich einer der bedeutendsten heiligen Figuren ist, der hat massive Probleme gehabt mit seinem mystischen Ansatz. Warum? Weil Mystik letztlich genauso anarchistisch ist, wie es Jesus gewesen ist. Das heißt, dieses Einfangen in ein System, das ist für die Mystik schwierig und das ist umgekehrt für das System eine große Schwierigkeit. Die zweite Haltung ist, sich der eigenen Wahrheit zu stellen. Ich habe da schon einiges gesagt, dass es geht letztlich darum zu sagen, ja, ich bin ein Mensch. Ein großartiger Wurf, aber dennoch in vielen sehr begrenzt. Und zum Glück, auch wenn viele das glauben, sie müssen das machen, zum Glück müssen wir die Welt nicht erlösen, denn sie ist schon erlöst. Und der dritte Aspekt, die Haltung, die Gebetshaltung ist eine unmethodische. Ja, das heißt, die Menschen sagen, ich muss mich in meine eigene Mitte begeben, ich muss mein eigenes Sein, also mein eigenes Dasein aushalten und in diesem Dasein begegne ich dem Sein, das dahinter steht. Also dieser weisen Analphabetinnen, Katharina von Siena, hat das ganz stark gehabt. Also es gibt also auch Therese von Avila, da gibt es also diese Aspekte von der inneren Burg, von dem inneren Raum. Das heißt, ich begebe mich in meine innere Mitte und dort ist ein Ort des Friedens und der Gelassenheit. Bei diesen beiden Beispielen hier, Hildegard von Bingen, Katharina von Siena, ist dieses Scheitern ein ganz wesentlicher Aspekt. Hildegard von Bingen war nach unseren heutigen medizinischen Erkenntnissen eine durch ihr ganzes Leben hindurch von Krankheit und Schmerz gepeinigte Person. Ja, also sie hat ihr ganzes Leben lang Schmerzen gehabt. Das berichtet sie immer wieder. Jetzt denkt man sich, na warum? Die hätte ja nur ein bisschen Hildegard-Medizin produzieren müssen oder konsumieren müssen. Sie ist übrigens ein Kontrapunkt zu dem, was ich zuerst gesagt habe, sehr alt geworden. Ja, also die ist über 80 Jahre geworden. Das heißt, kann man sagen, ja, gesundes Leben. So gesund war das nicht in diesem zugigen Kloster. Grausam kalt, damals war ja gerade wiederum so eine eiszeitliche Phase, wir wissen das von ihren Tierbeschreibungen, also da haben Tiere in ihrer Gegend gelebt, die sind heute 1000 Kilometer weiter im Norden. Aber das heißt, für sie war so diese Kraft des Scheiterns, das Bewusstsein, ich bin endlich. Sehr ähnlich bei Katharina von Siena. Katharina von Siena möchte ja, hat so eine mystische Gottesbegegnung und jetzt möchte sie sich einsetzen für die Armen. Und es gab damals ja neben den Klöstern, die den Großteil der Soziallandschaft gebildet haben, gab es ja so Schwestern und Bruderschaften von Menschen, die gesagt haben, ich möchte etwas für andere tun. Also man könnte sagen, so karitative Kreise, oft zusammengeschlossen in so mehr oder weniger losen Vereinigungen, wo es aber durchaus auch Versprechungen gegeben hat, vielleicht vergleichbar Studentenverbindungen. Das heißt, man hat sich hier entschlossen beizutreten und es hat einen sozialen Aspekt gegangen. Da hat es sehr viele gegeben und einer seiner Gruppe in Siena möchte sich Katharina anschließen. Und die haben sie aber nicht genommen. Warum? Weil sie war jung und hübsch und haben gesagt, das hat überhaupt keinen Sinn. Also die mit den jungen Schönen sind immer schlecht gefahren. Ja. Also da kommen immer die Männer und wollen sich von denen pflegen lassen und dann heiraten sie und wir bilden euch aus. Und also 100 Argumente, warum das nicht geht. Ja. Und dann hat sie darum gebetet, doch dort aufgenommen zu werden. Und sie hat eine Krankheit bekommen, möglicherweise die Pocken, wir wissen das nicht genau, die sie im Gesicht entstellt haben. Und kurz nachdem sie gesund geworden ist, ist sie dort wieder hingegangen und haben gesagt, ja, jetzt nehmen wir dich. Ja? Also das heißt, ein Kriterium, wo wir heute sagen, eine Lebenskatastrophe, also im Gesicht narbig zu sein, also wir würden viel aushalten, das ist es doch eher eine unangenehme Geschichte. Das heißt, bei beiden ist die Kraft eines vordergründigen weltlichen Scheiterns ein wesentlicher Motor gewesen, ihr Leben nicht nur zu meistern, sondern eine Strahlkraft über die Jahrhunderte hinweg zu haben oder daraus auch eine Kraft zu bekommen, durch dieses Zurückziehen in den inneren Bereich, ja, sich das bewusst zu werden, wozu bin ich denn berufen, wo sie dann Dinge gemacht haben, die undenkbar waren. Also beide Frauen haben ja massiv die kirchliche Obrigkeit kritisiert. Bei Katharina ist ja so weit sogar gegangen, die hat Briefe an Päpste geschrieben und hat denen aufgezählt, was sie schlecht machen. Und die Päpste damals hatten durchaus, also sie hatten nicht die militärischen Möglichkeiten, aber die hatten durchaus auch Putin-Dimensionen. Ja. Und wir wissen, wie heikel das sein kann. Sie hat das überlebt und sie hat es dann sogar geschafft, in weiterer Folge diese Kirchenspaltung des 14. Jahrhunderts wieder rückgängig zu machen. Wesentlich ist bei beiden auch, dass es um eine Glückseligkeit geht als eine Lebenserfüllung und nicht um das punktuelle Glück. Also das heißt, diese Glückseligkeit ist eine in der Lebenshaltung geformte Grundlage für das Leben geworden. Die innere Zelle, die ich schon angesprochen habe, es geht also um einen geschützten, lichten, hellen Raum, wo mein Dasein sich spiegelt an dem wunderbaren Sein, das da dahinter steht. Das ist übrigens auch ganz wesentlich für die Hildegard-Medizin. Die hat ja nicht die Steine entdeckt und die Kräuter kultiviert. Das hat sie schon auch gemacht, aber als eine von vielen, sie ist halt bekannt geworden, sondern das Wesentliche ist die Haltung dahinter, nämlich das göttliche Sein ist so wunderbar und das spiegelt sich wieder in all diesen Aspekten der Natur und daher ist es hilfreich. Es geht nicht darum, dass man den Stein auflegt und sagt, da ist so viel Energie in dem Stein und der hilft mir, sondern es geht darum zu erkennen, es ist alles gut und dieses Denken, es ist alles gut, befördert mein Leben. Ein Mystiker, den ich auch noch als Beispiel bringen möchte, Meister Eckhart, wo dieser Aspekt von Achtsamkeit, der in der östlichen Philosophie so viel eine Rolle spielt, dieser Aspekt von Achtsamkeit eine deutliche Rolle spielt. Er sagt, es geht in meinem Dasein um das Seinlassen. Also wir werden geboren und dann wird uns erzählt, hey, du musst dies und jenes machen und du musst im Kindergarten besser werden als die anderen und musst früher lesen lernen und so weiter. Also das heißt, wir werden irgendwie geführt und wir beginnen uns selber zu führen. Wir beginnen uns selber unter Druck zu setzen. Und da sagt Meister Eckhart, nicht wissend, dass wir mal so eine Kindergarten- und Schulkultur haben werden, aber er sagt, grundsätzlich bin ich von einem Liebenden gegenüber geschaffen und das will mich ins Heil führen. Das heißt, wenn ich all das sein lasse, was mich ablenkt und was mich auf andere Wege zwingt, dann verwirkliche ich mich selbst. Also zu meinem Selbst komme ich dann, wenn ich mich nicht ablenken lasse. Und ich weiß, das ist schwierig. Ja? Wir haben alle an Fernseher daheim stehen. Ja? Also die Ablenkung ist da. Aber er sagt, im Prinzip ist, wenn ich mich darauf einlasse, ist das Ende dieser ganzen Ängste. Und die Ängste waren da in dieser Zeit. Ja, die Leute waren ja nicht gelassen, wenn ein Krieg begonnen hat, sondern diese Angst, mein Leben könnte aus sein, meine Lieben könnten sterben, diese Ängste waren ja da. Und er sagt, es geht durch dieses Bewusstsein, dass es dieses Liebende gegenüber gibt, das genau mich meint. Ja, wie in diesem berühmten Deckenfresko in der Sixtinischen Kapelle. Sie kennen das ja, das wird ja vielfach verwendet, dieses Bild. Wenn Sie sich das genau anschauen, Gott zeigt auf den Menschen ganz genau. Ja, also der sagt ganz genau, ich meine ganz genau dich. Ja, du und niemand anderen. Und diese Adamsdarstellung steht für die Menschheit an sich. Und was macht der Mensch? Großartig dargestellt, also der gute Mann, der das gemalt hat, hat schon viel verstanden gehabt. Der Mensch sitzt so lässig dort, also der knotzt so dort und hat so am Knie die Hand und der Finger zuckt so ein bisschen. Also er denkt sich, könnte was sein, könnte aber auch nicht, ich überlege es mir noch. Ja, und das ist so dieser wesentliche Aspekt, ja. Also das Seinlassen bedeutet, ich lasse mich von diesem auf mich gerichteten, von diesem Gegenüber ansprechen, oder ich überlege mal, ich versuche doch nochmal irgendwie anders. Ja, also das Leben hat ja doch viel spannende Dinge zu bieten. Aber Eckhart sagt ja, diese Gelassenheit im Sinn von, ich lasse den Rest, führt mich zu einem geglückten Leben. Was sind jetzt die Wege zur inneren Ruhe? Wie kommen die dazu? Ich habe ja gesagt, es gibt jetzt nicht die große Methode. Nein, die Methode gibt es nicht. Aber ein Destillat aus diesen Erkenntnissen gibt es sehr wohl. Das erste ist die Reinheit des Herzens. Was meint Johannes Cassianus damit? Das ist eine Erkenntnis, die er aus vielen dieser Biografien, die er geschrieben hat, von den Wüstenvätern, viele Lebensweisen, die er da beschrieben hat. Er sagt, seinem Dafürhalten waren diejenigen unter den Mönchen glücklicher, wo der Schein nach außen und das Sein nach innen gleich waren. Das heißt, eine Reinheit des Herzens, also ich muss nicht ständig schauspielern. Also wenn ich nach außen tun muss, ich bin immer lässig und immer gesund und flockig und noch mit 95 Jahren laufe ich den Marathon, in Wirklichkeit hasse ich aber Bewegung. Oder nach außen hin mache ich das und nach innen, also diese fehlende Transparenz, ja, das ist für ihn eine Herzensunreinheit. Und die Reinheit des Herzens, das heißt, die Menschen können mich so sehen, wie ich bin, ich muss das nicht verstecken. Ja, also in Wirklichkeit bin ich ja ganz anders, aber ich komme nur so selten dazu, wie dieses berühmte Diktum lautet. Dem stellt Johannes Cassianus gegenüber, du hast ein geglücktes Leben, wenn diese Reinheit des Herzens, die man ja eben kultivieren kann, also das ist ja sogar relativ leicht, da liegt einfach ein großer Baustein auf dem Weg zur inneren Ruhe. Zweiter Aspekt, völlig unmodern, Demut. Eine interessante Konnotation zwischen den Worten, das lateinische Wort homo für den Menschen, humus für die Erde und humilitas für die Demut, finde ich hochinteressant, dass das die gleiche Wortwurzel hat. Humilitas, das heißt, ich weiß um die eigene Erdhaftigkeit. Bei aller Großartigkeit, ja, also mit dem Kopf sind wir im Himmel, aber mit den Füßen stehen wir auf der Erde. Ich bin das, was man dann arm im Geiste nennt. Das heißt, ich weiß, ich habe diesen göttlichen Geist geatmet. Spiritus, da steht Omnis Spiritus laudet Dominum, ja, auf dem Klavier, ja. Also man kann sogar mit so einem Pianinum, mit so einem Piano kann man auch Gott, oder man möge Gott loben, heißt es eigentlich, laudet Dominum. Also ob es gelingt, steht da jetzt nicht drauf. Ja. Das ist richtig. Also vielleicht hat es ursprünglich Laudat geheißen, aber es ist eine Anstrengung da drinnen. Das heißt, der Spiritus, der göttliche Geist und das Wort für Atmen, Spiro, ist das gleiche, kommt nicht von ungefähr. Also in der Atmung auch für die Mönche in diesem bewussten Atmen liegt so dieser Austausch mit dem Geistigen. Da ist viel Lebenskunst, viele Traditionen haben das übrigens stark kultiviert, das östliche christliche Mönchtum relativ stark, auch fernöstliche Religionen. Aber zugleich auch wissen, ich bin begrenzt. Was sind jetzt so die Kennzeichen, damit biegen wir in die Zielgerade ein? Ganz wesentlich ist in der Mystik, in der christlichen Mystik, und das zieht sich herauf bis heute bei David Steindl-Rast, bildet das sogar das Zentrum seines Denkens, die Dankbarkeit. Wenn Sie denken, ich kann ja für nichts dankbar sein. Ich habe einmal einen Vortrag von David Steindl-Rast gehört, da hat er gesagt, er kommt gerade aus irgendeinem afrikanischen Land, er sagt, dieser Unterschied war für ihn so groß. Also er erlebt auf der einen Seite dort die Menschen fürchterlich arm, alle möglichen Katastrophen, und die treffen sich, da gibt es viel Fröhlichkeit, es sind viele Leute dankbar. Es ist ein anderes Beispiel in dem Zusammenhang, habe ich das sehr, sehr spannend gefunden. Nach einer großen Umweltkatastrophe auf den Philippinen hat ein Missionar erzählt, er ist in ein Dorf gekommen, wo die Leute fast alles verloren haben, also praktisch nichts mehr gehabt haben. Also von wenigen, was war, haben sie begonnen wieder aufzubauen. Und er hat sich kaum getraut zu fragen, also er fragt man nicht, wie geht's Ihnen? Ja, man ist aber trotzdem irgendwie drauf gekommen, wie es denen geht. Und die haben dann gesagt, ja, eigentlich geht's mir sehr gut. Uns allen geht's sehr gut, weil im Nachbarort, der ist auch extrem getroffen worden, aber den Leuten ist ein bisschen was geblieben. Und die haben sich überlegt, jeweils drei Dinge zu suchen, von denen sie glauben, die könnten diejenigen verwenden, die überhaupt nichts mehr haben. Also eine richtige Nicht-Raunzer-Gesellschaft hat das genannt. Ja. Und David Steindl-Rast berichtet es sehr ähnlich. Er sagt, wenn wir hier in diesem Land leben, es gibt sofort 100 Dinge, für die wir dankbar sein können. Ja, eine weitgehend intakte Umwelt, eine schöne Natur, eine hohe soziale Sicherheit. Wenn ich die Wasserleitung aufdrehe, rinnt da ein Wasser raus, das könnte ich in anderen Erdteilen als Mineralwasser verkaufen. Wir haben eine große soziale Absicherung, also eine Unzahl von Dingen. Und diese Dankbarkeitslisten, also zu schauen, für wie viele Dinge kann ich spontan dankbar sein, vielleicht sind es beim Paar 7 oder bei anderen 20, bei anderen vielleicht 100 Dinge, die kann man ausbauen. Also Dankbarkeit ist eines der Kennzeichen. Das zweite ganz wesentliche Kennzeichen, diese ganzen mystischen Wege waren nie ich-bezogen, sondern sie haben diesen Aspekt gehabt, das liebende Gegenüber will ein gerechtes und gutes Leben für möglichst alle Menschen. Das heißt, ich bewege mich vom Ich auf ein Du zu. Also ein wesentlicher Aspekt von Sinnerfüllung ist es dann, sich für Gerechtigkeit und Barmherzigkeit einzusetzen. Wir haben immer diese Verzahnung von Spiritualität und Solidarität. Nochmal Beispiel Franz von Assisi. Also das heißt, dieser solidarische Aspekt mit der gesamten Schöpfung und zugleich dieses spirituelle Gehaltensein ist bei ihm nicht auseinander zu dividieren. Das dritte ist schon mal kurz angeklungen, ich habe da ein T-Shirt abgebildet, so zufällig ist mir mal jemand entgegengekommen, der das anhatte und ich habe mir gedacht, super, der Mensch hat es erkannt. God is bigger than religion. Ja? Was meint die Mystik? Also, das haben sich die Mystiker entworfen, das hat also irgendein Sponti-Philosoph wahrscheinlich, der T-Shirts kreiert. Die Mystik sagt, es gibt die göttliche Wirklichkeit. Wir Menschen können aber damit nicht so viel anfangen. Wie der Franz von Assisi, der kennt seinen Weg, plötzlich kommen andere und sagen, hey lieber Franziskus, wir wollen mit dir leben. Und er sagt, bitte, geht's mir nicht auf die Nerven, ich habe meinen Weg erkannt, geht ihr euren Weg. Und ich habe gesagt, bitte, das ist so großartig und wir würden gern. Und dann sagt er, okay, mach mal, es sind dann 7 Brüder, das werden immer mehr. Und die sagen irgendwann einmal, es hat halt einen Streit ums Essen gegeben, manchen ist kalt, die wollen eigentlich doch nicht so extrem wie du in deiner Höhle in Laverna leben, sondern ein bisschen Dach und er sagt, nein, das brauche ich überhaupt nicht. Und das zieht sich durch die Jahre hindurch. Irgendwann sagt er, okay, wir schreiben eine Ordensregel. Ja? Also das heißt, man bricht diese Gotteserkenntnis wieder mal herabgebrochen, wo er dann erzählt, wie seine Mystik ist. Also wir haben praktisch einen Übergang von der Seinserkenntnis hin zur Religion. Das ist uns zu wenig. Wir denken, wir brauchen eine Struktur. Ich will nicht irgendwo Religion üben. Also die frühe Kirche hat gesagt, wir sind ein lebendiger Tempel. Die erste Religion, die keinen Gottesdienstraum gebraucht hat, weil wo 2 oder 3 beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Die haben dann gesagt, das ist eigentlich zart. Also eigentlich ist es viel besser, einen richtigen Raum zu haben. Im 6. Jahrhundert sagen sie, wir müssen das besser ausgestalten. Vorne ist Gott, hinten sind die Menschen, wir machen das langgezogen. Und immer den Küchentisch hereintragen für die Eucharistie, auch blöd. Wir machen einen fixen Altar. Entfernen Sie heute einen Altar aus der Kirche und Sie werden exkommuniziert. Ja? Dann ist es also immer stärker gegangen, Hochgebet, der heiligste Aspekt der Liturgie, also wo sogar Kaiser Maximilian I. keine Amtsgeschäfte gemacht hat in diesen 7 Minuten während des Hochgebets. Da darf nicht ein Wort verändert werden in der vorvatikanischen Liturgie. Wenn Sie das verändern, ist die Messe ungültig. Bis ins 6. Jahrhundert hat es kein fixes Hochgebet gegeben. Jeder Priester hat es irgendwie gemacht, sogar die Päpste haben es irgendwie gemacht. Als dann Männer zu Päpsten gewählt wurden, wo man gesagt hat, um Gottes Willen, der hat ja nichts kapiert, hat man das Hochgebet aufgeschrieben, damit er keinen Fehler macht. Ja? Das heißt, wir haben die Seinserkenntnis, dann haben wir die Religion und schließlich haben wir die Kirche. Und die Mystiker sagen, das brauchen wir eigentlich alles nicht. Gott meint, und das ist eine Besonderheit des Christentums, jede einzelne Person, ich brauche dieses ganze Primborium nicht. Aber wir können es viel besser einfangen. Einen Verstoß gegen die Liturgie, einen Verstoß gegen die Moraltheologie oder überhaupt gegen die Dogmatik. Also das ist so ein Kreisel, das ändert sich immer wieder. Früher war es die Dogmatik, also im Mittelalter war ein dogmatischer Verstoß eine heikle Geschichte. Ja. Später ist dann der Sex dazu gekommen, also später ist die Moraltheologie. Sie können ein super Christ sein, ja. Wenn Sie in Fragen der Sexualmoral nicht so ganz auf Linie sind, wird es heikel. Das heißt, die Mystik sagt dem gegenüber, distanzieren wir uns von diesen, wie Sie das bewusst nennen, ideologischen und religiösen Verhaftungen. Was ist eine Ideologie? Ist ein ganz fest geformtes Denksystem, aus dem heraus ich entscheide. Also der Mystiker ist eher ein Ethiker, das heißt, er fragt, was ist gut und gerecht, und kein Moralist, der weiß, was gut und gerecht ist. Ja, also dieser Unterschied ist zwischen Fragen und Antworten geben. Und schließlich geht es also um die schon erwähnte Armut im Geiste. Und der letzte Schritt ist, und der ganz wesentliche Schritt, man könnte auch sagen, bei vielen der Ausgangspunkt ist, sich einfach geliebt zu wissen. Und das ist für manche die Hoffnung, wobei Hoffnung nicht gute Prognose meint. Das ist ganz wesentlich. Also wenn Sie gestern sagen, ich hoffe, dass das Wetter gut wird, weil Sie den Wetterbericht gesehen haben, dann hat das mit Hoffnung nichts zu tun. Hoffnung meint, ich habe einen Ausleger in eine andere Welt und ich weiß, es ist alles gut, auch wenn es formal nach der Prognose schlecht ausschaut. Ich glaube, das ist auch eine ganz wesentliche Botschaft an die Verzweiflung einer Gesellschaft, die sagt, es geht alles den Bach runter. Ja, also da gibt es so Friday for Future Visionen, die sagen, also das wird alles eine riesengroße Wüste und die Leute werden entsetzlich dahin vegetieren, hier einfach zu sagen, es gibt immer Hoffnung. Das heißt nicht blind sein, aber das heißt auch manchmal entgegen der schlechten Prognose an das Gute zu glauben. Und schließlich der Schritt in die Vollendung, und da habe ich noch ein Zitat eines modernen Mystikers, Thomas Merton, ein US-Amerikaner, also es gibt auch amerikanische Mystiker, man höre und staune, aber Gott hat spannende Wege für die Menschen vorbereitet. Und Merton sagt, die Vollendung des Menschseins liegt darin, der Mensch zu sein, der zu sein, ich berufen und bestimmt bin. Damit habe ich viel zu lange gesprochen, sage herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt können wir noch diskutieren, kritisieren oder Ihre sonstigen Wortmeldungen einbringen. Danke.
Wenn man Ihnen zuhört, viel zu lange kann es nie sein. Also es war wirklich so lebhaft und so fröhlich. Vielen Dank. Ja, ich denke, wir gehen optimistisch aus diesem Vortrag hinaus. Sie haben uns wirklich sehr viele Punkte aufgezählt, woran wir selber arbeiten müssen. Aber auch in einer Zeit, die so mit negativen Nachrichten voll ist, dass wir diese Hoffnung, die Sie uns eigentlich vorgetragen haben, mitnehmen dürfen. Haben Sie Fragen an den Herrn Dr. Dieter? Bitte, Clara.
Sie haben erwähnt, dass man heute den Menschen so mit Berufung, Erfolg und solchen Sachen nicht, nicht, wer bist du und ja, was hast du getan und so weiter. Und da gibt es eine sehr präzise Antwort darauf, die das alles sofort applaudieren würde. Da sagt man doch, das hat man mir mal gesagt, nur Gott kennt mich und mein ganzes Leben.
Ja. Ja, danke. Bitte.
Mich hat ein bisschen auf die Sache Ihre Bemerkung, jetzt ist alles ökonomisiert gedacht. Und früher war das nicht so. Das sehe ich nicht ganz so, weil natürlich früher hat eine Karte.
Ja, das ist natürlich richtig. Also keine Frage. Und früher haben auch die Menschen damit geprotzt. Ja, also überhaupt kein Thema. Also es gab zum Beispiel, also im Mittelalter, also ich komme ja eigentlich aus dem kirchenhistorischen Eck. Also ich arbeite zwar jetzt in der Caritas, ich habe meine Grundausbildung, ich habe Theologie studiert und habe dann in Liturgiewissenschaften meine Dissertation geschrieben. Und